herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Und heute mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Ich rede ein zweites Mal über einen Autor und ich gebe es zu, ich würde es wahrscheinlich auch noch ein drittes oder viertes Mal machen, denn es geht um Ross Thomas. Und es gibt auch einen Anlass für diese zweite Folge, ausnahmsweise mal, denn Ross Thomas wäre am 19. Februar 2026 100 Jahre alt geworden. Und über Ross Thomas spreche ich natürlich mit Thomas Wörtje. Er ist Herausgeber einer Krimireihe bei Surkamp und schätzt Ross Thomas mindestens genauso wie ich. Hallo Thomas.
Hallo liebe Sonja. Ja, das tue ich.
Und noch einmal kurz zur Biografie. Ross Elmer Thomas wurde, wie ich gerade sagte, am 19. Februar 1926 in Oklahoma City geboren. Er war Journalist, als Soldat im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen. Er war PR- und Wahlkampfberater, Gewerkschaftssprecher und hat in Bonn, und das ist für heute sehr wichtig, das Büro des American Forces Network aufgebaut. Mit 40 hat er dann angefangen zu schreiben. Bis 1992 hat er 25 Romane geschrieben, die mittlerweile alle in einer Werkausgabe beim Alexander Verlag erschienen sind. Und Ross Thomas ist dann im Dezember 1995 gestorben. Wir fangen an mit seinem ersten Roman. Der deutsche Titel ist Kälter als der Kalte Krieg. Der englische Titel ist The Cold War Swap. Und ins Deutsche übersetzt wurde er von Wilhelm W. Elvensboog und bearbeitet von Stella Dietrich und Gisbert Haafs. Er ist im Original 1966 erschienen und dann 2011 beim Alexander Verlag. Und nun ist es ja bei Ross Thomas so, dass man seine Plots quasi nicht nacherzählen kann. Und das habe ich hier auch nicht vor, weil dann würde die ganze Folge daraus bestehen. Stattdessen würde ich mal die Ausgangssituation umreißen. Und zwar sind wir in Bonn, genauer gesagt Bad Godesberg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort hat Mac McCorkle eine Bar aufgemacht namens Mac's Place und hat einen Teilhaber, der sich seine Teilhaberschaft gewissermaßen erpresst hat. Das ist Mike Padillo. Und sie verstehen sich aber mittlerweile gut und ergänzen einander auch ganz gut. Und Padillo war mal beim, sagen wir mal, Geheimdienst und wird nun fortan mehr oder weniger gezwungen, weitere Aufträge zu übernehmen. Und 10 Jahre geht alles gut mit diesem Arrangement. Und dann setzt sich auf einem Rückflug von Berlin nach Bonn ein dicker Mann namens Maas neben McCorkle. Und jener Maas ist zufällig in Mac's Place mit jemandem verabredet. Dieser Gesprächspartner, der ist auch nicht weiter wichtig eigentlich, wird dann später erschossen. Und damit ist auch McCorkle auf einmal in diese ganze Geschichte verstrickt. Und es geht im Folgenden um so ein fast klassisches Kalter Kriegs-Spionage-Roman-Motiv, nämlich den Austausch von Agenten. Aber ganz so einfach ist es bei Ross Thomas natürlich nicht. Ich persönlich sage zu dem Roman gerne, es ist die Einstiegsdroge. Hat man ihn gelesen, will man Ross Thomas weiterlesen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, hat man damit mal angefangen, hört man nicht wieder auf. Und das funktioniert auch ein zweites oder drittes Mal ganz gut. Thomas.
Ja.
Was sagst du zu diesem Roman?
Ja, ich weiß nicht genau, ob es der erste Ross Thomas war, den ich gelesen habe, keine Ahnung mehr. Aber als Einstiegsdroge auf jeden Fall zu empfehlen. Und vor allem ist da gleich das Leitmotiv gleich am Anfang, das für viele Ross Thomas Romane gilt, ein Zufall, der kein Zufall ist. Beziehungsweise vielleicht doch ein Zufall, aber ja, also die Skepsis gegenüber dem Zufall, weil Zufälle und arrangierte Zufälle sind ja wirklich eine Spezialität, um mal auf einen anderen großen Ross Thomas Roman hinzuweisen, Chinaman's Chance, wo zufällig ein toter Pelikan zufällig am Strand von Malibu liegt. Das sind so Motivketten, die es bei Ross immer gibt und die scheinbar schon sehr früh war ihm das klar, dass man damit eine ganze Menge Schabernack treiben kann, literarischen.
Das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass McCorkle und Padillo so als Duo schon so die Urmuster von Ross Thomas Figuren quasi sind. Wir haben hier so, also wobei Urmuster stimmt nicht so ganz, aber wir haben einen einen Hochprofessionellen mit Mike Padillo, ne? Also Ex-Geheimdienst, noch Geheimdienst, Freelancer, wie auch immer. Es wird nie so genau spezifiziert. Und dann haben wir halt den Amateur mit Mac McCorkle.
Ja, klar. Und ja, unwahrscheinliche Duos sozusagen, die sich trotzdem gut verstehen, die also auch sozusagen Loyalitätsversprechen implizieren, ein gegenseitiges. Das ist wie Artie Woo und Kinsey Durant in der kleinen Serie. Das hat er noch mal öfters gemacht. Aber als Serie gibt es eben nur die Max Place-Romane und die Artie Woo-Romane. Sonst hat er sich davon ferngehalten, irgendwie längere Sagas zu schreiben. Gut, die St. Ives-Romane, die ticken ganz anders. Da gibt es keinen ständigen Sidekick. Ja.
Und das ist ja dieses, also wir haben einen, der so ein bisschen professionell agiert und der andere, also McCorkle ist jetzt auch nicht total unbedarft, der hat schon auch so seine Qualitäten und
der
Fähigkeiten.
Der war auch im Krieg.
Genau.
Der war auch im Krieg und da hat man dann gewisse Fähigkeiten, klar.
Aber das ist ja auch was noch heute gut funktioniert, ja. Oder? Aber woher kommt das? Also woher kommt wohl dieser Appeal?
Dass Buddies gut funktionieren?
Ja, dass dieses Profi und Amateur gut funktioniert.
Oh, Sherlock Holmes und Dr. Watson, Don Quixote und Sancho Panza. Also es funktioniert, weil man Fähigkeiten sozusagen nicht in eine Person packen muss, sondern diversifizieren kann sozusagen. Outsourcen. Der eine ist gut mit Pistolen und gemeinem Denken, der andere ist gut in Organisation und noch gemeinerem Denken. Also deswegen funktioniert das wahrscheinlich. Funktioniert nicht immer, wenn die so gleich sind. Wurde dann ja auch ein bisschen in Filmen dann verblödelt, also die sogenannten Buddy-Filme, wo man es dann ganz deutlich gemacht hat, wo man es dann schwarz und weiß kombiniert hat oder irgendwie korrupt und anständig und was der Teufel, was das so grob ist, das bei Ross natürlich nicht. Das ist schon ein bisschen intelligenter verteilt. Und es ist natürlich auch supplementär sozusagen, was der eine kann, kann der andere nicht. Das wird sich im Laufe der Reihe ein bisschen verändern, wenn beide alt werden. Mhm. Das ist auch lustig, weil das ein Thema ist, aber vielleicht kommen wir da nochmal drauf.
Da kommen wir bestimmt noch drauf. Ja. Und ich glaube, es ist auch in dem Fall hier eine gute Wahl, weil McCorkle ist ja der Erzähler quasi. Also wir gehen ja sozusagen mit ihm durch
Durch drei Bücher.
Drei Bücher, ja. Und jetzt aber hier bei diesem ersten, das heißt, wir lernen das auch alles kennen und McCorkle ist ein, wie ich finde, hervorragender Erzähler, weil er sich selber nicht ernst nimmt, weil er auch mit so einer gewissen gesunden Skepsis auf alles guckt.
Ja, gesunde Skepsis und so eine sympathische Lasterhaftigkeit, die dem eher asketischen Padillo. Das heißt, nein, das ist auch, Padillo agiert asketisch, ist im Hintergrund aber wahrscheinlich noch bedeutend lasterhafter unterwegs als der McCorkle, der sozusagen so tut, als ob er der große Hedonist wäre, aber im Grunde eigentlich auch nur seine Ruhe hat und alles vermeidet, was Arbeit machen könnte. Das hieße in dem Fall auch irgendwelche Abenteuer der sexuellen und anderen Art auszuleben. Das ist auch ganz lustig verteilt. Sozusagen. Naja, Padillo ist im Schatten einfach. Es ist ein typischer Spionage- oder Geheimdienstunternehmer, der zwar an manchen Fäden hängt, aber eben auch sich raushält ansonsten, also fast nicht zu sehen ist, wenn er den Gastwirt Nummer 2 in Max Place gibt. Auch eine interessante Konstruktion. Also man ist, er ist nicht fassbar sozusagen. Also ich weiß nicht sehr viel über Padillo, außer dass er auch möglicherweise auch ein Killer ist, der auch auftragsmordet, der immer gute Ideen hat, wie man aus gefährlichen Situationen rauskommt, aber wie mal ironisch bemerkt wird, er hat mit einer Lösung gefunden, die für alle gut ist, falls sie überleben. Also
genau.
Das ist natürlich, das ist schon ein relativ gefährlicher Typ auch. Ne? Also insofern, und während McGonagall ja eher so ein gemütliches Kerlchen ist, das am liebsten gut isst und schicke Autos fährt und seine geliebte Frau Friedel anbetet.
Genau. Die für die seriöse Frankfurter Zeitung, die mit den Leitartikeln.
Die mit den klugen Leitartikeln und Friedel ist natürlich, wenn man es weiß, ist natürlich auch ein Porträt, ein bisschen, natürlich alles verschlüsselt, ein bisschen von Ross, Thomas' großartiger Ehefrau Rosalind. Wobei ich, es fällt ja immer der Satz, dann sagen wir auch öfters, wenn wir die heutige politische Lage angucken, sagen wir auch immer, was würde Ross dazu sagen? Und ich denke aber immer noch mit, was würde Rosalie dazu sagen?
Das stimmt, ja.
Weil die ja wirklich eine unglaublich scharfsinnige und kluge Frau war. Und ähnlich wie Friedel eben ja auch phänotypisch hinkommt. Und eben auch so von sehr eleganter und maliziöser Zurückhaltung war.
Und das ist, finde ich, auch in den ganzen vier Bänden ziemlich klug gelöst, weil sie ist zwar immer da, aber sie ist nicht wirklich da. Also sie ist entweder verreist. Im ersten Band muss dann McCorkle nach Berlin und deswegen ist und sie bleibt in Bonn, deswegen ist sie nicht dabei. Im zweiten Band wird sie entführt. Ja. Und im dritten und vierten Band ist sie jeweils aus Gründen verreist.
Genau.
Und das heißt, wir haben auch über sie, nur das, was McCorkle über sie sagt. Und ich sage mal so, das ist was ich mir wünschen würde, dass mein Mann genauso an mich denkt und nicht so vermisst, wie McCorkle seine Frau vermisst.
Ja, das ist sehr schön, ja.
Das ist, also finde ich sehr...
Ja, sondern eine gute Frauenfigur einfach.
Ja.
Die präsent ist tatsächlich, auch wenn sie wenig Auftritte hat, ist sie aber trotzdem präsent. Und naja, gut, während Padillo ja scheinbar die gesamte High Society Amerikas schon beschlafen hat sozusagen und dann immer noch jemand kennt, der sehr reich ist. Was nicht immer gut ist für Leute, die er kennt.
Das stimmt, es ist gefährlich, ihn zu kennen, das weiß er aber auch.
Ja, und, genau. Deswegen ist er einem, das heißt ja auch gelbe Schatten, also der zweite?
Der zweite Band,
der zweite, genau. Ganz genau, der gelbe Schatten ist der Schatten des Todes, den Padillo wohl immer mit sich schleppt. Naja.
Und das wird aber auch durchgezogen. Ja. Also er sagt ja auch in gelbe Schatten, also am Ende von Kälter als der Kalte Krieg fliegt Max Place in die Luft und Padillo verschwindet. Und dann gelbe Schatten spielt dann in Washington DC. Da hat McCorkle Max Place wieder aufgemacht und dann bekommt er irgendwann einen Anruf von einem schwarzen Gangster, der sagt, also er hätte hier, also einen Weißen, der hätte nur eine Karte bei sich mit eben der Adresse von McCorkle, und so treffen die beiden wieder aufeinander.
Ja.
Und Padillo sagt während dieses Buchs mehrfach, er wäre am besten einfach nochmal gestorben. Also er hätte seinen eigenen Tod fingiert und wäre nicht zurück nach Washington gegangen, weil ihm halt einfach dieser Ärger folgt.
Ja, so ist das. Und Max Place, und da sind wir eben beim themengebenden Lokal, Max Place ist halt einfach der Nabel der Welt. Das muss man halt einfach kapieren. Ja, in Max Place läuft alles zusammen. Alle Fäden.
Ja, und es gibt auch die ersten drei Bände nur Hähnchen und Steak.
Genau.
Im letzten Band wird aber einmal Ente serviert.
Nee, da wird bedeutend mehr serviert. Also da haben sie eine voll ausgebaute Küche inzwischen.
Ja.
Ja. Sonst gibt es ja diesen Drinks und diesen Steaks, genau. Hähnchen wird eigentlich nie gegessen, aber es wird serviert.
Und wenn es serviert wird, das ist ein exzellentes.
Natürlich ist das beste Hähnchen und auch vermutlich auch das teuerste. Weil die machen natürlich auch Preispolitik, weil sie keine Laufkundschaft in Max Place haben möchten. Also kann man sich vorstellen, dass das schon ein ziemlich teurer Laden ist. Ja.
Ja, und das trägt natürlich auch alles zu der Atmosphäre in diesen Büchern bei. Also insbesondere in dem ersten, weil man da ja auch diesen Ort erst so ein bisschen etablieren muss, wie das da ist. Und man hat schon, also wenn ich das lese, ich würde da auch gerne hingehen.
Naja, jeder vernünftige Mensch sucht eigentlich auf der ganzen Welt, wo er hinkommt, nach dem idealen Max Place. Ich habe es nie wirklich gefunden. Also ist schon utopisch, leichte, schummerige Beleuchtung, ist immer ziemlich twilightig dort drin. Klar, ein sehr kompetenter Barkeeper, Karl, der auch gleichzeitig ein Informationsbüro ist für Presse und Börse. ein deutscher Oberkellner, Herr Horst.
Herr Horst, genau.
Herr Horst, der immer Herr Horst heißt. Und sozusagen so ein bisschen erinnert an die Figuren von 1, 2, 3 von Billy Wilder.
Ja, das stimmt, ja.
Da wahrscheinlich auch so die Hacken noch zusammenschlägt sozusagen, aber treu wie Gold und unfasslich kompetent ist, das ist auch Teilhaber. Mhm. Während Herr Karl, der Barkeeper Karl, Oldtimer sammelt und beträchtliche Geldmengen dafür in Bewegung setzt, auch sehr lustig.
Ja. Ja, ist auch sehr lustig, weil Herr Merkorkel jedes Mal Angst hat, dass Herr Horst dann doch nicht nur die Hacken zusammenschlägt, sondern nachher auch noch die Arme zum Hitlergruß erhebt.
Ich glaube schon, dass Ross Billy Wilder im Hintergrund hatte bei der Figur. Ja.
Und Karl ist sammelt nicht nur Oldtimer, sondern dann mit dem zweiten Band, wenn Sie dann in Washington lesen, dann beginnt er sich für den Kongress zu interessieren. Ja. Und wie es dann auch so schön heißt, für den Bundestag hat er sich nie interessiert. Aber bei dem Kongress weiß er alles.
Und er findet ihn vor allem lustig. Also er nimmt die amerikanische Politik nicht sehr ernst. Den Bundestag findet er nur langweilig, aber den Kongress findet er in seiner ganzen Langweiligkeit. Er liest sämtliche Protokolle. Er weiß, kennt jeden Antrag auswendig und hat einen irgendwie schrägen Sinn für Humor, das absolut lustig zu finden. Also so wie Ross vermutlich.
Und ich würde noch mal ganz kurz auf Kälter als der Kalte Krieg zurückkommen, weil das ist ja so ein typischer, also nein, es ist kein typischer, aber das ist ja ein Kalter Kriegsroman, ein Kalter Kriegs-Spionageroman, kann man sogar sagen, würde ich sagen. Und wir haben eben diesen Agentenaustausch, der ja irgendwie, was ich schon bei der Handlungszusammenfassung sagte, recht typisch ist. Und wir haben so verschiedene Agenten. Agenten und Spione, verschiedene Interessensgruppen, nennen wir sie mal so. Und aber dennoch ist ja Ross Thomas nicht Jean Le Carré oder irgendjemand.
Nö.
Was macht er anders?
Er hat keine Partei, sozusagen. Also er hat noch weniger Partei. Also Le Carré wurde ja immer skeptischer gegenüber den gleichen schmutzigen Verfahren von Ost und West. Ross geht einfach davon aus, dass das so ist. Und was er natürlich macht in dem Buch ganz am Ende, ich weiß gar nicht, ob wir das verraten sollen, er bringt noch plötzlich eine Partei ins Spiel, die sonst niemand drauf hat. Auf dem Schirm wir dann auch nicht. Also das hat mich jetzt selbst nochmal, ich wusste das nicht mehr, nachdem ich das nochmal gelesen habe, dachte ich, da kommt ja plötzlich die dritte aufstrebende Weltmacht ins Spiel. Das ist relativ überraschend gewesen, also für 1966 auf jeden Fall. Und zwar durchaus clever. Also das sind nicht so die Deppen, die dann da plötzlich mitspielen noch. Und dann bedient er natürlich alles ein bisschen so im Anschluss noch an Le Carré, also das Motiv, über die Mauer zu gehen, Fluchttunnel, Len Dayton, das sind so alles Sachen, die so ein bisschen Folie abgeben. Aber Ross macht das eleganter und lässt da keine Dominante zu. Also es geht jetzt nicht, wer ist der Maulwurf oder sowas, darum geht es nicht. Jeder ist gleich schuldig, man weiß das auch. Das ist alles ziemlich raffinierend. Und niemand wundert sich über irgendwas. Niemand ist moralisch enttäuscht oder ideologisch brüskiert. Und das ist das Besondere daran. Also er nimmt wie immer die Weltpolitik, die ja immer in allen Büchern da ist, aber die spielt nie eine thematisierte Rolle, aber sie ist sozusagen der Playground, also das Spielfeld. Mhm. Sie ist auf dem Spielfeld drauf, spielt auch mit, aber Thomas bewegt seine Figuren so, wie sie innerhalb dieses, institutionellen Rahmens sich bewegen könnten und macht da aber kein Gewese draus. Und deswegen erklärt er auch nicht die Welt. Also er erklärt höchstens uns, wie man auf die Welt gucken könnte. Mhm. Ja, so.
Und ich finde auch zum einen, dass seine Nebenfiguren sind in Kälte als der Kalte Krieg wirklich richtig gut gezeichnet. Also wir haben den Mars, diesen Deutschen, der am Anfang kommt er ja so relativ jovial, nett rüber und dann irgendwann lernt man ja, das ist schon jetzt keiner von denen, ist schon eher ein Schurke, aber er kriegt trotzdem im Verlauf der Geschichte immer mehr Background. ohne dass in Frage gestellt wird, dass er einfach ein Opportunist ist, und zwar ein schmieriger Opportunist. Aber er ist, finde ich, eine wirklich gelungene Figur.
Wenn bei Ross Thomas schrecklich nette Figuren auftreten, dann weiß man schon, Vorsicht, Falle sozusagen. Im Gegensatz zu Ambler übrigens, wo es auch nette Figuren gibt, die dann tatsächlich nett sind. Das gibt es bei Ross nicht unbedingt. Die haben Background, die haben Gründe. Das Irre ist, das hat mit der Beschreibungs- und mit der Erzählökonomie zu tun, dass er, um so einen Background scharf zu zeichnen, Ross maximal 20 Zeilen braucht, wenn es drauf ankommt, und keine langen Backstories basteln muss. Was im Zeitalter, was wir heute haben mit diesen elenden Flashbacks, die 100 Seiten lang dann plötzlich Background zeichnen, extrem erfreulich ist, das zu lesen, wie schnell und elegant man das machen kann.
Ja, und so macht er das ja auch mit tatsächlichen Ereignissen. Ja. Also diese ganze Gefangenenaustauschnummer, die in dem Roman passiert, die hat ja, das wird auch im Roman genannt, dass es schon mal zwei Amerikaner gab von der NSA, die nach Moskau geflohen sind, da alle Geheimnisse ausgepackt haben. Und damals galten sie als Verräter, heute würde man wahrscheinlich Whistleblower sagen. Und bei denen dann aber vermutet wurde, man weiß es nicht, dass sie schwul sind. Ja. Und sie haben dann in Moskau beide geheiratet. Einer ist auch in Russland zumindest geblieben. Und das wird aber nur durch die Nennung der Namen sozusagen erwähnt. Denn in dem Buch geht es um zwei andere von der NSA, die definitiv schwul sind. Ja. Und als ich das jetzt nochmal gelesen habe, habe ich dann auch ordentlich nachgelesen, was diese ersten beiden, die nach Moskau gegangen sind, um aufzudecken, welche Praktiken die NSA hat in der Überwachung auch ihrer Verbündeten. Und dann, das sind dann so Momente, da denke ich immer mir so, ja okay, aber wenn wir das doch schon in den 50ern und 60ern wussten, warum waren wir dann in den 2010ern überrascht, als Edward Snowden ausgepackt hat?
Naja, das Ross hat ja schon sehr früh gesagt, was soll eigentlich Spionage noch, wenn ich mir das in der Washington Post für 5 Cent lesen kann. Jeden Tag. Also, dass das ein Nullsummenspiel ist, ein höchst unmoralisches, verwerfliches und zynisches Nullsummenspiel, das ist bei ihm sozusagen, gehört zur Grundanleitung, also das ist die Basis sozusagen von allen seinen Büchern übrigens. Dass die Welt halt einfach kein schöner Ort ist.
Ja. Ja. Und sie ist auch voller wirklich widerlicher Menschen. Das führt uns zu Gelbe Schatten. Es ist der dritte Roman, den er überhaupt geschrieben hat. Dazwischen liegt, glaube ich, noch, ich weiß nicht, zweite oder dritte, Stimmenfang und Gelbe Schatten sind in den USA im selben Jahr erschienen. Und da brauchen wir nun eine neue Intrige sozusagen, um Padilla und McCorkle in Aktion zu treten. Und diesmal wird Fredel entführt, weil Padilla erpresst werden soll, den Staatsführer eines südafrikanischen Landes zu töten. Und zwar den über 80-jährigen Van Zandt, der alt ist, der Krebs hat. Und was noch wichtiger ist, er ist weiß. Und er will sich jetzt erschießen lassen, damit hinterher seine Getreuen behaupten kann, er wurde von einem schwarzen US-Bürger erschossen und damit sein Land endlich alle Anhänger der weißen Vorherrschaft hinter sich versammeln kann. Das ist die extrem widerliche Ausgangssituation, die Ross Thomas hier schafft.
Die ist nicht nur widerlich, die ist auch total bescheuert. Das ist ein typischer Ross, also kommt man auf die Idee. Einen suizidalen alten Apartheidsmolch. Der sich selbst opfern möchte, weil er sowieso gleich stirbt. Ich meine, es ist natürlich Rhodesien gemeint. Das ist auch ziemlich, ziemlich klar. Die letzten Zuckungen der bösartigen Apartheidsregime in Südafrika. Und die Typen sind auch klasse. Seine beiden Minister, die das Ganze einfädeln sollen. Das ist auch bizarr. Und so eine gewisse Bizarrie gehört ja auch dazu bei Ross. Also es ist ja nicht alles so im alltäglichen Abwicklungsmodus. Bizarr sind natürlich auch die Namen der Helden. Da könnte man, glaube ich, einen langen Katalog machen, wie die so alle heißen. Unfassliche Namen, wo er die immer her hat. Das irre, das ist eine starke Fiktionalitätssignale. Und unter diesen starken Fiktionalitätssignale bildet sich aber knallharte realpolitische Realität ab. Das ist auch so ein guter Move von ihm, der ihn auch ein bisschen outstanding macht. Robert Littell hat Ähnliches hingekriegt, aber Ross ist da der absolute Weltmeister mit solchen Szenarien. Das ist auch der, welcher ist das? Die Backup, Man of the Backup Man, wo es um die dynastische Nachfolge in einem Erdöl-Emirat geht, ist ja auch eine bizarre Idee, dass verrate ich jetzt nicht, aber es ist natürlich sehr lustig, dass der Ölprinz kein Ölprinz möglicherweise ist. Ja, das ist schon sehr, sehr clever gemacht.
Ja, vor allem in den Backup-Männern ist es ja auch so, dass dann doch großes Interesse besteht vom Weißen Haus, diesen vermeintlichen Prinz am Leben zu halten. Ja. Die haben aber nur Interesse, weil zwei US-Ölgesellschaften sich gerne diese Ölvorkommen des Landes gegen die so groß sein sollen, dass Kuwait wirkt wie ein trockenes Bohrloch oder so ist der Vergleich. Und sie brauchen eine Unterschrift von ihm, wenn dann sein Bruder endlich stirbt, unter einen Vertrag, damit das Öl ihres ist. Aber sie wollen sich selber nicht drum kümmern, weil ihnen ist eigentlich egal, wer den Vertrag unterschreibt. Genau. Hauptsache, er wird unterschrieben.
Ja, man nennt es Deal heutzutage.
Genau, ja.
Man nennt es heutzutage einfach, man macht einen Deal, ist mir doch egal mit wem. Ja, klar, also das ist Realpolitik, das ist knallharte Realpolitik, aber eben auch auf einer bizarren Grundgeschichte aufgebaut. Weil ja auch der Ölprinz mit seinem wissenschaftlichen Berater ein ziemlich, ziemlich großartiges Slapstick-Duo gibt, also dick und doof sozusagen. Tatsächlich auch so gezeichnet, ein kleiner Dicker und ein hagerer, langer Schlacks.
Ja, und die beiden sind noch perfekte Beispiele für die Namen, weil der Ölprinz nennt sich nach einer Zeit im katholischen Kloster jetzt Peter, wir würden sagen Peter Paul, also Peter Paul. Ja. Und der Berater heißt Emery Scales. Ja. Also das sind ja auch das schon wieder so.
Genau, ne? Ja, das ist. Aber auch da kommt man nicht drauf, dass das erstmal ein ganz faules Spiel ist. Also zuerst mal hält man das für relativ plausibel und dann entfaltet sich so langsam der bizarre Background, ja.
Ja, weil einfach wieder viele andere Parteien involviert sind und die sind auch alle sehr, sehr großartig gezeichnet. Ja. Es gibt dann also noch die Zwillinge, die mordenden Zwillinge, Wanda und Walter Gotha. Ja. Und Walter stirbt relativ bald, also haben wir nur noch Wanda. Und Wanda ist auch gut.
Wanda ist eine tolle Figur. Wanda ist eine wirklich richtig gute Figur. Und die stammen ja aus einer Schweizer Dynastie der Auftragsmörder.
Genau.
Schön. Also eine lange Firmentradition. Ja, und Wanda ist eiskalt und hübsch und klug und eigentlich gar nicht böse. Oder nur ein bisschen.
Nee, unfassbar gerissen halt. Gerissen. Sie will halt das, was alle bei Ross Thomas wollen, Geld
wollen
verdienen.
Alle Geld, ganz genau. Ja, und dann gibt es noch so einen polnischen Auftragskiller, der eher durchsichtig blöd ist. Also an was Ross immer große Freude hat, sind Dummköpfe, Blödmänner, Trottel, die aber immer Wind machen und auf dicke Hose machen und so. Die kann er unglaublich gut demontieren. Das gefällt eben, also der Spott auch ist bei Ross doch ein ganz wichtiges Element. Ja.
Und man liest ja immer wieder, dass Ross Thomas mal gesagt haben soll, dass er sich hinsetzt, schreibt und selbst nicht weiß, was passiert, damit er selber beim Schreiben unterhalten wird.
Ja, jein. Sowas, mit diesen Selbstaussagen von Schriftstellern und Ihnen bin ich immer skeptisch, weil das sind deutliche Paratexte. Völlig klar. Ja, könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Von was ich sicher bin, dass es stimmt, ist, dass er selbst immer gesagt hat, seine guten Dialoge kommen daher, dass er das aufschreibt, was ihm in der Situation nicht eingefallen ist.
Das ist sehr glaubwürdig.
Ja. Sondern, dass er dann immer sagt, Gott, hätte ich mal das gesagt. Und das ist dann der passende Dialog sozusagen. Also das glaube ich tatsächlich. Ross war jetzt auch nicht unbedingt eine Plaudertasche. Mhm. Also so im Real Life. Also er war jetzt nicht schweigsamer oder so, aber er war keine Plaudertasche, auf gar keinen Fall. Ja.
Ich habe auch in einem Vorwort oder einer Vorbemerkung zu der englischen Ausgabe, amerikanischen Ausgabe von Kälter als der Kalte Krieg, wird er auch beschrieben als jemand, der eher ruhig ist, der sich eher zurückhält, der aber die ganze Zeit seine Umgebung beobachtet und einfach ganz, ganz viel wahrnimmt, aber ja, sich eben nicht, wie man sich so dieses Klischee vorstellt, sich das die ganze Zeit notiert, sondern das einfach so behält. Ja. Und das, also ich hoffe, das stimmt, weil es würde für mich total viel Sinn ergeben, ja, weil sich seine Bücher auch so lesen. Also da sind so ganz viele kleinere, sehr, sehr menschliche Momente drin, die irgendwie sehr, sehr ehrlich und sehr plausibel wirken. Und genauso wie mit diesen Dialogen, das sind teilweise Dialoge, die könnten in echt, in Anführungszeichen, stattgefunden haben, aber sind halt ein bisschen pointierter, als das, als das so stattfinden würde.
Ja, das stimmt. Also Ross saß dabei, hat beobachtet. Und hat dann allerdings auch in Konversationen oder in gesellschaftlichen Zusammenhängen aber auch kleine Giftpfeile abschießen können, so ganz ruhige. Also, das, aber nie aufgeregt natürlich und immer sehr, sehr laid back. Ja, klar.
Diese ersten drei Bücher, die sind sicher einfach sehr ähnlich, weil sie alle dieselbe Erzählsituation haben. Wir haben immer eine Ausgangssituation oder wir haben so ein Ausgangsschlamassel, kann man ja quasi sagen, aus dem sie sich irgendwie rausziehen müssen. Und das machen sie auf sehr unterhaltsame Weise. Und dann kommt Dämmerung in Max Place. Und zwar ja schon relativ spät. Das ist in den USA erschienen, 1990. Und die Backup-Männer sind von 1971, also 19 Jahre später, kommt er auf einmal noch mit McCorkle und Padilla um die Ecke. Hast du eine, also warum? Also was meinst du, woher?
Fällt mir nichts ein dazu. Also um die Zeit hat er sich, also geschrieben, so in 87, 88, sowas. Da war er fasziniert von Iran und Contragate. Vor allem von Lieutenant Colonel Oliver North. Da konnte er sich stundenlang drüber amüsieren. Kommt auch im Buch natürlich vor, ist auch wichtig im Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da nicht irgendwie Druck gab, denn das ist eigentlich kein McCorkle-Padilla-Roman. Mhm.
Ja.
Die haben eigentlich eine sehr geringe Rolle. Es gibt Max Place, ja, aber es gibt keine Ich-Erzählung, sondern das ist autorial erzählt. Ist aus der Perspektive von jemand ganz anders, also ist die Hauptperspektive und ist auch die Hauptfigur. Inzwischen hat McCorkle eine Tochter, Erika, genauso ein Biest wie McCorkle selbst. Also die ist auch eine gute Figur. Also die spielt eine größere Rolle wie Padilla und McCorkle, die eigentlich nur so als Berater sozusagen auftreten, also gar nicht so proaktiv mit der Handlung zu tun haben. Es hat damit zu tun, dass eine Postbeerdigungsfeier in Max Place stattfindet. Die Idee ist natürlich wieder grandios.
Ja.
Die ist absolut grandios, denn es gibt einen alten Spion oder auch einen Spionageunternehmer, der auch für die CIA gearbeitet hat und der droht, während der Prozess gegen Lieutenant Colonel Oliver North läuft, für den er sich eine ganz prominente Plätze im Gerichtssaal reserviert hat, der droht damit, Memoiren zu veröffentlichen. Und in diesen Memoiren stünde angeblich alles, allen Schweinkram, den man nur wirklich politisch überhaupt nicht brauchen kann. Also alles, was die CIA so verbrochen hat. Und gibt es jetzt. Und jetzt sind plötzlich sehr viele Kreise interessiert, für unfasslich viel Geld diese möglicherweise nicht existierende Memoiren zu kaufen. Und der Gag ist natürlich, der Gag, den kann man gar nicht verraten. Also es taucht ein Manuskript auf, tatsächlich, so viel kann man verraten. Und das hat 300 leere Seiten. Aber das ist noch nicht das Ende von
genau. Heat. Sozusagen. Das weiß man sehr, sehr früh. Also.
Ja. Was, das ist das?
Nein, das, dieses leere Manuskript.
Ja, das weiß man also, früh. Man, genau. Das kann man leicht verraten, auf jeden Fall. Aber was dann noch, was genau. danach kommt, dann eher weniger. Und das hat dann natürlich auch zu tun mit dem Umbau der amerikanischen Politik. Das hat er in seinem letzten Buch dann nochmal. Es ist im Grunde eine Vorübung zu Art Treasury, die im Dunkeln auf Deutsch, glaube ich, ne? Sein letztes Buch, wo es darum geht, was eine Administration tut, wenn sie abgelöst wird von einer anderen Administration, wer was verschwinden lassen muss. Aus den Akten und aus dem Gedächtnis am besten. Das ist auch natürlich ein wunderbares Thema. Und ja, also insofern hätte der Roman auch ohne McCorkle und Padillo funktioniert, finde ich.
Finde ich auch. Also ja. ich habe vor kurzem erst nochmal Teufelsküche gelesen. Aha. Und das endet ja damit, dass einer der Protagonisten eine schriftliche Notiz verfasst von allem, was er da an dieser Riesensauerei in Lateinamerika erlebt hat. Ja. Und die spielt er nun wiederum jemandem zu, der damit so ein richtiges politisches Fund in der Hand hat, das er auch geschickt einsetzen kann. Und als ich dann jetzt Dämmerung in Max Place gelesen hatte, kam es mir so ein bisschen so vor, als hätte Ross beim Schreiben gemerkt, oh, hier ist aber eine gute Idee. Und die spielt er jetzt in Dämmerung in Max Place aus.
Kann sein, ja.
Denn es gibt ja doch auch noch den Sohn des verstorbenen Ex-Spions, Granville, Granny, wie er die ganze Zeit genannt wird. Und der ist eine großartige Figur, weil er wird einmal beschrieben, von McCorkle und Padillo beschrieben, als dass er sie gleichermaßen an McCorkle und an Padillo erinnert. Und er ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Mischung. Er muss unfassbar gut aussehen, er ist sehr charmant, aber er ist auch sehr gerissen.
Kann aber auch, er war ja Cop beim LAPD, also Homicide Detective, also er ist wirklich gerissen und er ist auch gewaltaffin, hat auch gar keine Probleme damit. Gewaltaffin sind sie übrigens alle.
Ja.
Alle Figuren. Pazifismus ist jetzt nicht so angesagt. Im Grunde, ich weiß nicht, ob das mit diesen Enthüllungen und Memoirs, die damals ja wirklich noch sozusagen politisch-moralischen Impact hat, ob auch über solche Strukturen oder solche Plotentwürfe heutzutage, ob die noch funktionieren würden, weil ja die totale Schamlosigkeit herrscht inzwischen. Weil da nichts mehr zu enthüllen ist im Moment bei dieser ganzen scheußlichen Situation. Das ist ein Punkt, wo Ross noch ein Moralist ist irgendwo, von heute geguckt. Also da steckt noch ein moralischer Kern drin, dass zumindest allergrößte Schweinereien vielleicht möglicherweise noch politische Folgen haben könnten. Also der Gedanke ist bei Ross noch da.
Ja, vor allem war ja, deswegen ist der Vergleich mit Die im Dunkeln wirklich interessant. Bei Die im Dunkeln ist es ja ein Wechsel von einem republikanischen Präsidenten zu einem demokratischen, also von Bush auf Clinton. Und Dämmerung in Max Place setzt aber explizit am Abend vor der Amtseinführung von George H.W. Bush, also Bush Senior.
Bush 1,
ein. Und das ist mir jetzt, als ich diese Bücher nochmal gelesen habe, hintereinander auch aufgefallen, dass sie immer datiert werden mit einem Präsidentenereignis, ohne dass der Name des Präsidenten genannt wird. Es wird immer nur die Nummer, 41. Präsident der USA. Also das ist einfach lustig. Und das, Bush war ja eine Kontinuität von Reagan. Das heißt, die neue Regierung fürchtet sozusagen die Schandtaten der alten Regierung, während wir ja im Dunkeln lernen können, dass jede neue Regierung spätestens nach einem Jahr so tief in der Scheiße steckt, dass sie ganz, ganz dringend einen Skandal brauchen, die von ihren eigenen Fehlern ablenkt und deswegen gucken, was hat die Vorgängerregierung gemacht.
Ganz genau.
Und das sind so praktische Politiktipps, die man hier noch bekommt. Und deswegen sind diese Memoiren, von denen man ja nicht weiß, dass es sie gibt, und das was ich wirklich absolut genial finde, ist, dass alle Parteien wissen, dass sie nicht wissen, ob es sie überhaupt gibt. Oder wie der eine CIA-Typ einmal auch formuliert, als er gefragt wird, warum hast du denn nicht verhindert, dass er die überhaupt schreibt, dass er sagt, wie kann ich denn von jemandem, bei dem ich nicht weiß, ob er für uns gearbeitet hat, verhindern, dass er Memoiren schreibt, von denen ich nicht weiß, ob es sie überhaupt gibt.
Ja, ja.
Aber genau das versucht er die ganze Zeit.
Aber das ist natürlich geschehen. Ja, ne? Also die Drohung sozusagen, ja, der Bluff, Poker. Ross war ein guter Pokerspieler.
Ja, und man glaubt ja diesem, er heißt Steadfast Heinz, Steady,
ja.
Man würde ihm ja auch zutrauen, das ist ja das, was man auch gerade als geübte Ross-Thomas-Leserin schon am Anfang denkt man sich so, ja gut, aber der hat das doch alles inszeniert mit seiner Anwesenheit bei diesem Prozess. Ja. Gut, seinen eigenen Tod konnte er nicht inszenieren. Ja. Das heißt, man hat die ganze Zeit diesen Verdacht auch, dass da irgendwas nicht stimmt.
Richtig.
Aber gut.
Und wie bei Ross immer eben, ne? Man kann ja mal einen Verdacht haben, aber
genau, es ist dann doch
vielleicht
anders.
Doch ein bisschen anders.
Und natürlich die Titel dieser Memoiren sind Zum Söldner geboren.
Zum Söldner geboren. Ne? Es gibt ja da auch, das ist glaube ich Dämmung, gibt es eine großartige Rede von irgendeinem Typ, auch ein Söldnerkollege sozusagen, der sozusagen so die ganze amerikanische Politik und ihre öffentliche Wahrnehmung da karikiert, ja. Von dem wirklichen Scheiß hat er nie was mitgekriegt. Er hat immer in Afrika, im Nahen Osten oder in Mittelamerika rumgewurstelt. Oder da draußen im südöstlichen Schlitzaugenland, wo er seinen Balanceakt mit der Wahrheit veranstaltet. Was für schockierende Enthüllungen hat der alte Steady schon zu bieten. Die CIA hat Drogen vertrieben, richtig. Und aber wen zum Teufel juckt das, dass sie im Kongo Lumumba abserviert hat oder hat abservieren lassen, vielleicht über die Jahre noch 3-4 Dutzend andere. Was soll's, dass sie einen Ministerpräsidenten, einen Premier, 1 oder 2 Könige und Gott weiß, wie viele andere Despoten und Satraben auf ihrer Lohnliste hatte. Wen kümmert's? Wunderbar. Mein Gott, euer Land lässt seine sogenannte Außenpolitik aus dem Anbau des Weißen Hauses von einem unbedarften Obersten managen. Und wenn er erwischt wird, macht er ihn auch noch zu einem Scheißhelden. Also was soll noch in diesen Memoiren drinstehen?
Ja,
das war wirklich eine wunderbare Passage, die so das ganze Politikverständnis zeigt, die das Ross hatte. Er war kein Bill Clinton-Fan übrigens, was mich erstaunt hat. Er sagte auch, es sei zwar schön, dass das Bush weg ist, aber Clinton sei auch ein Politiker, sagte er mit leicht angewidertem Gesichtsausdruck. Weil ich dachte, er hätte da damals irgendwie so einen Hoffnungsschimmer gehabt, wie viele das mit Clinton alles besser wird, aber da war er grundskeptisch dagegen. Also.
Das fand ich jetzt auch interessant, als ich vor kurzem habe ich auch die im Dunkeln nochmal gelesen. Ja. Und da gibt es ja auch eigentlich nur eine Nebenhandlung, dass es ist entweder ein Senator oder ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses, kein ganz unwichtiger, aber der hat eine Minderjährige geschwängert und will sich nun aus diesem Problem freikaufen. Und dass es für ihn völlig selbstverständlich ist, dass er sich da einfach rauskaufen kann und auch niemand irgendwelche Einwände dagegen hat, dass er mit einer Minderjährigen, also sie ist 15, 16, irgendwie sexuelle Handlungen vorgenommen hat. Und dann dachte ich, das ist so im Hinblick auf das, was mir dann bei Clinton passiert ist, auch schon, zeigt halt auch nochmal, wie falsch und wie scheinheilig diese moralische Entrüstung dann damals war.
Ja, in der Tat, ja.
Und auch mit der Iran-Contra-Affäre, das ist ja auch, also man merkt, dass er sich da sehr für interessiert hat. Und das ist ja auch so ein Beispiel, finde ich, so ein bisschen für die Geschichtsvergessenheit der Gegenwart. Ja. Weil also warum wundert man sich noch über irgendwas, was die USA tut? Da muss man nur mal kurz den Wikipedia-Eintrag von der Iran-Contra-Affäre lesen. Ja. Aber was ich ja weiterhin am bemerkenswertesten fand, ist, oder was ich sehr bemerkenswert finde, ist diese Karriere, die Oliver North dann hinterher noch gemacht hat.
Ja, ne?
Das ist ja nicht so, der hat sich ja noch nicht mal geschämt.
Ja, war Patriot.
Genau, Patriot. Und hat sich als Senator beworben und ganz knapp verloren in Virginia.
Ah, genau. Ich meine, die Typen von ICE fühlen sich ja auch als Patrioten. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo man hoch sagen muss. Sondern das ist sehr logisch eigentlich. Ja.
Ich glaube auch, also um nochmal kurz auf die Erzählperspektive zurückzukommen, dass diese Geschichte wäre auch als Ich-Erzählung nicht erzählbar gewesen. Du brauchtest, also oder Ross brauchte da diesen, jetzt sage ich auch schon Ross, so als hätte ich ihn erkannt, Ross brauchte diesen allwissenden Erzähler.
Ja, an der Stelle brauchte er ihn dringend, anders wäre das nicht gegangen. Ich meine, der Titel ist auch ein bisschen Irreführung, Dämmerung im Max Place eigentlich. Ich dachte, als das rauskam, frisch, also mit dem deutschen Titel, Twilight, na, Twilight Zone war damals, glaube ich, in. Aber Twilight dachte ich, oh, fliegt am Ende doch wieder in die Luft oder es dämmert oder es geht nieder oder sie, keine Ahnung. Also irgendwas, nichts Schlimmes, aber zumindest nichts Erfreuliches. Es wird nicht gut enden. Hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun.
Nee, es geht ja
tatsächlich um die Beleuchtung.
Genau, um die Beleuchtung. Und ich dachte auch, dass wahrscheinlich Zwielicht die treffendere Übersetzung irgendwie gewesen wäre. Aber natürlich ist Dämmerung in Max Place der schönere Titel als Zwielicht in Max Place. Aber das ist, und das heißt ja Twilight at Max Place, ist ja schon der englische Titel. Das Buch ist übrigens auch übersetzt von Bernd Holzrichter. Alle anderen sind von den drei, die ich vorher schon genannt habe. Fällt mir dabei ein. Es gibt eine Seite im Internet, wo man Informationen über Ross Thomas findet und auch so Links. Und da war ein Hinweis auf ein Interview, das Ross Thomas anlässlich des Erscheinens von diesem Buch dem Spiegel gegeben hat. Mhm. Es ist kein Interview, es ist ein, ich habe es rausgesucht, es ist ein Artikel mit Zitaten von Ross Thomas. Und er sagt dann, und es gibt eine Äußerung in dem Interview, die wird jetzt im Nachhinein, weil er dann 95 gestorben ist, so ein bisschen so gedeutet, als hätte er schon gewusst, dass das sein drittletztes Buch ist. Weil er in diesem Interview sagt, jetzt hat er dieses Buch fertig und er schreibt noch zwei weitere, dann endet der Vertrag. Und ich glaube, dann endet der Vertrag ist also jetzt für mich als Beobachterin der wahrscheinlichere Grund, warum er sagt, es gibt noch zwei Bücher. Oder er ist ja an Krebs gestorben?
Ja, es war sein letzter Coup. Er hat nämlich für diese zwei noch zu schreibenden Bücher einen nicht rückzahlbaren Vorschuss von erheblicher Höhe noch rausgeschlagen, um seine Frau abzusichern.
Okay.
Schlicht und einfach. Wusste, dass das Art Treasury das letzte ist. Das war ihm schon klar.
Okay. Ja. Dann, weil es wurde dann auch so ein bisschen als Abgesang gesehen, aber das finde ich also.
Ja, aber hat jetzt aber mit Twilight at Max Place gar nichts zu tun, sondern das war einfach, angeblich seien seine letzten Worte ja zu Rosalie gewesen, habe ich das gut gemacht? Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Das weiß man nicht. Aber weil also zwischen Dämmerung in Max Place und Die im Dunkeln ist ja Voodoo Limited, also der letzte Teil von Wu und Durant.
Ja.
Durant.
Genau.
Und das ist, also da hat er irgendwie wirklich so wie so alle losen Enden zu Ende geführt.
Nochmal, ja,
ne?
Genau. Ja. Nochmal. Also Art Treasury hat er nach dem Hausbrand in einem fremden Haus geschrieben. Hat er nur ein Drittel vielleicht noch zu Hause geschrieben und musste dann eben, die haben dann, nachdem das Haus abgebrannt war, haben sie dann im Strandhaus von Freunden gewohnt in Malibu und da hat er das noch schnell geschrieben. Ich glaube, er war 93 oder 94 war er nochmal in Deutschland. Da saßen wir nochmal zusammen. Da war er nochmal da. Das weiß ich aber nicht mehr. Ich glaube, das war wegen Voodoo Limited. Weil es war Heine Verlag damals, komischerweise. Also kein Stammverlag. Und die haben ihn, glaube ich, rübergeflogen oder so. Ja. Ist jetzt aber ein bisschen verschwommen.
Aber da müsste es da ja eventuell auch Interviews oder sowas mit ihm geben.
Ja, gibt es ein Interview mit ihm aus der Zeit, irgendwo im Freitag, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch im Internet
Weiß ich aber alles nicht.
Nachzulesen.
Ja, genau. Du weißt, ich bin der schlechteste Archivar meiner selbst.
Also ich habe ein Interview von dir mit Ross Thomas gefunden.
Ja, das ist schön. Ja.
Und jetzt, also könnte zu Voodoo Limited gewesen sein.
Ja, obwohl also Ross zunehmend interviewmüder wurde, weil er sagte immer, it's the same old bullshit. Machte das aber natürlich. Klar, ja.
Und ich finde, was worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber wir aber noch ganz kurz sprechen müssen, das sind tatsächlich seine Städtebeschreibungen.
Ja.
Also wir haben ja Bonn, wir haben in der Reihe Bonn, wir haben ganz viel Washington DC, was großartig ist. Also ich finde schon, man könnte ja, so ein Stadtbild oder so eine Stadtgeschichte über Washington schreiben mit seinen Romanen. Mit so Kleinigkeiten, dass er dann bemerkt, dass hier mal das alte Gewerkschaftshaus war, aber sie sind umgezogen näher ans Weiße Haus. Ja. Punkt. Das ist dann alles. Ja. Und ganz kurz noch eine Episode in San Francisco, die allerdings auch sehr lustig ist.
Ja, also Immobilienpreise spielen eine große Rolle bei ihm. Also die Verschiebung der Stadtgesellschaft. Also auch da, wo jetzt Junkies sind oder früher keine Junkies sind und wo man gefahrlos spazieren gehen kann, wo man früher nicht und heute doch und dann wieder nicht. Also das sind so Stadtgeschichten, die er aufschreibt. Von Bonn und Bad Godesberg war er, glaube ich, nicht so beeindruckt. Also ja, klar. Also der Zahn der Zeit, also der, na, sag mal, die Zeitläufe spielen eine große Rolle, weil das sowohl McCorkle als auch Padillo sind eben Figuren, die altern.
Genau.
Einfach. Ja. Und zwar signifikant altern. Einfach nicht mehr beweglich, sind nicht mehr schnell genug, sind auch im Kopf möglicherweise faul und dick geworden, die machen auch immer blöde Witze über Gewicht und was der Teufel noch was. Und selbst Padillo muss zugeben, dass er nicht mehr auf dem Also es gibt so einen ganz bösen Killer, der sozusagen so ein Superkiller ist. Vor dem hat auch Padillo Angst. Mhm. Gut, sie erlegen ihn trotzdem. Aber es macht Mühe. Früher wäre das einfacher gegangen. Das finde ich auch interessant. Also das Altern sozusagen wirklich als Thema, also als Agent in der Handlung zu haben und nicht nur so als Background-Beschreibung. Das finde ich schon bemerkenswert auch. Ja.
Ja, vor allem ab dem dritten Band, also das mit dem Superkiller, das ist ja dann in dem dritten Band mit den Backup-Männern, weil er will das nicht machen, weil sein Gegenspieler dieser Superkiller ist. Und da wird auch, da gibt es auch diese schöne Szene, wo er dann, also wo sich auch McCorkle mit jemandem anlegt, aber der überlebt knapp und dann Padillo hinterher gesagt, hättest du es doch mal so gemacht, wie du wolltest und McCorkle, was wollte ich denn machen? Und Padillo nur so, ja, dich auf ihn draufsetzen und ihn zu Tode quetschen. Ja. Und in Dämmerung in Max Place beobachtet dann McCorkle immer auch ein bisschen neidisch, dass Padillo viel besser altert als er selbst. Genau. Das fand ich auch schön. Ja. Aber sie haben da auch keinerlei Ambitionen mehr, tatsächlich aktiv in irgendwas einzugreifen.
Nein, sie haben eine gewisse Müdigkeit sozusagen, so, aber auch eine saturierte. Ne?
Genau, ja.
Es ist ja so, dass also Geld ist ja natürlich, spielt ja auch eine Rolle. Wenn Wohlstand ist ja völlig okay und sehr erstrebenswert. Reichtum allerdings nicht. Reichtum ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Also reiche Leute kommen nicht gut weg. Sozusagen. Also die haben immer Schreck im Stecken. Aber Wohlstand ist was man durchaus genießen kann und sollte. Und das tun sie ja auch weidlich. Also wenn man guckt, was sie essen, trinken. Naja, überhaupt essen, trinken, rauchen. Ja. Das ist natürlich, was gequant wird und was weggesoffen wird schon morgens früh, das ist schon bemerkenswert, ja.
Das ist bemerkenswert, ja. Wobei auch da in Dämmerung, in Max Place, trinken sie beide weniger und rauchen auch weniger, beziehungsweise ich glaube, Padillo hat es sich sogar abgewöhnt und McCorkle kaut Nikotin-Kaugummis, aber zwischendurch zündet er sich trotzdem eine an.
Eben, ne? Ja. Aber es war so im ersten, meine Güte nochmal, Kälter als der Kalte Krieg. Junge, was geht da weg?
Ja, da wird dann auf einem Flug auch schon mal so eine Flasche Steinhäger getrunken.
Ja. Ja, aber auch bevor sie gefährliche Aktionen machen da in Ost-Berlin oder so, kommt eine Flasche Wodka rein. Auch und boah, echt, ey.
Oder wenn sie nicht weiter wissen, dann wird erstmal ein Martini getrunken. Ja. Und dann, glaube ich, McCorkle einmal so sagt, er hätte auch schon gute 4 Martini-Einfälle. Was ist eigentlich?
Ja, so war das damals.
Ja, noch Anfang der 90er.
Ja, aber.
Naja, nee, da trinken sie. Ich finde schon, das ist auffällig, dass sie da. Also, da geht es auch insgesamt viel ums Alter, weil sie gehen noch einmal in so einen Treffpunkt, wo sich viele, viele alte Kollegen treffen und die dann da einfach sitzen und trinken.
Na, wahrscheinlich war Ross auch selbst genervt, weil er nicht mehr trinken durfte, einfach auch. Also striktes Alkoholverbot und auch Rauchverbot und er hat auch Nikotinkaugummis gekaut, wie verrückt, tatsächlich, und hat aber immer sehr sehnsüchtig auf die Drinks anderer Leute geschaut. Und man durfte in seiner Gegenwart auch rauchen. Also man sollte nachgerade rauchen. Ja, klar. Aber ja, aber diese Zeitgeschichte ist schon wichtig, ob das jetzt also die biologische Zeitgeschichte der Figuren ist oder eben die Zeitgeschichte, die so vor sich hinläuft, das ist schon sehr kontextuell. Und das Wunder ist eben, dass es gerade weil es so kontextuell ist, es immer noch funktioniert.
Ja.
Weil es nie Kulisse ist.
Und es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ja. Und es ist, also, es ist ja, es klingt wirklich fast wie so ein Klischee, aber wenn man diese Bücher liest, es schärft einfach den Blick auf die Gegenwart. Und man guckt anders auf politische Verwerfungen und man guckt auch anders auf das, was gerade in den USA passiert und was im Rest der Welt passiert. Ja. Das ist, also ich finde das wirklich bemerkenswert. Auch, also wie, und man, also man kann diese Bücher nicht einfach mit so einem Adjektiv, die sind nicht hellsichtig, prophetisch oder was dann immer so ausgegraben wird, sondern es ist einfach, es ist sowas, es verändert deswegen, also es verändert die Wahrnehmung auch, aber auch von einem selbst. Und deswegen ist es auch so, wenn man so über die Bücher von Ross Thomas spricht, dann hat man natürlich sowas, verschiedene Gruppierungen von Leute geraten in einen Schlamassel und müssen da irgendwie wieder rausfinden. Aber es ist nie langweilig, es macht immer unglaublich viel Spaß und es ist unfassbar klug.
Ja. Es ist kein Wunder, dass Ross Thomas sagte, immer wieder Ambler, 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 Ambler lesen. Und weil auch Ambler, finde ich, zumindest meinen Weltblick sozusagen, jetzt nicht beeinflusst, aber doch zumindest geschärft oder sensibilisiert oder was hat. Weil Ambler ist eben auch so. Also wenn man die Welt mit Amblerschen Augen sieht, dann sieht man anderes, als man sehen soll, sozusagen offiziell. Und das gilt für Ross erst recht. Also da sind sie sich sehr nah. Ja, deswegen deswegen sind sie auch so Giganten. Also jetzt nicht nur des Spionageromans oder des Polit-Thrillers, sondern überhaupt der Gegenwartsliteratur.
Ich sehe schon, wir machen einen Ambler-Podcast.
Wir machen, machen wir. Natürlich. Müssten wir auch mal wieder machen.
Ja. Thomas, dann vielen Dank, dass wir mal wieder über Ross Thomas lesen konnten.
Und es hat mal wieder Riesenspaß gemacht.
Das freut mich. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr uns zugehört habt. Die Links und Titel und alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächsten Monat geht's dann weiter. Bis dann. Mhm.